Wir haben heute noch einmal von der Angst zu reden und lesen dazu aus Matthäus 8 von der Stillung des Sturms. Wir haben das einmal bei einer Israelreise miterlebt, im Juli, dass ein solcher Sturm auf dem See Genezareth war. Wir konnten gar nicht anlegen mit dem Schiff und ich saß vorne auf dem Bug des Schiffes und da kamen die Regentropfen und bis ich innen war unter dem Dach in dem kleinen Boot, war ich schon durchnässt. Das ist eine ganz merkwürdige Sache, dass dieser Sturm dort im See Genezareth in diesem Kessel so wüten kann und auch die Leute dort sagen, das sei immer ganz ungewöhnlich, wie das kommt, unerwartet. Und da lesen wir von Vers 23 ab, von der Stillung des Sturms. Und Jesus stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See. Diese Wetterextreme, die gab es zu allen Jahrhunderten. Das ist interessant. Wo es noch keine Dieselautos gab. Ein Sturm, ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Jesus aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Da sagt Jesus zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und er stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz stille. Die Menschen verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind. Wir haben gestern schon gesprochen, dass die Angst ganz besonders unsere Zeit prägt. Aber über Angst darf man nicht reden. Das war ja lange ein Erziehungsprinzip, als die Erziehung noch streng war. So wie man gesagt hat, ein deutscher Junge weint nicht, dass man seine Ängste nicht erschüttern kann, nicht losbrechen lässt. Natürlich haben wir auch als Kinder schon gesungen, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, keine Angst, keine Angst. Ein alter Schlager, natürlich, dass wir nicht Angst haben. Aber wenn Sie einmal sich umschauen, noch nie hat die Angst so unverblümt gewütet wie heute. Es gibt ja die Behauptung von weitdenkenden Männern, dass es sogar heute ein Prinzip wäre, der Staatsmacht, die Menschen in Angst zu versetzen, damit man sie leichter lenken kann. Also ich will die ganze Kiste nicht aufmachen von Corona, aber man sollte auch ein bisschen was noch mal wissen. Ich habe es damals schon gesagt, keine Abendnachrichten über Monate hinweg, die nicht begannen auf einer Intensivstation. 5 Mann drehen einen Corona-Kranken. Aber in der Tür stand kein Zutritt, aber das Fernsehen kam immer rein. Und haben den Leuten wahnsinnig Angst gemacht. Man hat ausgerechnet, dass die Tabletten für 600 Euro jeden Tag brauchen müssen. In der Zwischenzeit, seitdem die Protokolle des RKI da sind, ist interessant, dass die Politik das war, die diesen strengen Kurs übte. Angst, Kinderspielplätze waren unzugänglich und all das, was da war, die große Angst, die uns beherrscht. Und dann wissen wir, dass unsere Klimakleber natürlich die Angst wieder verbreiten. Vergesst das nie. Spiegel-Titelseite, wie der Kölner Dom unter Wasser steht, vorne Titelblatt, und nur die Spitze ragt aus dem Wasser raus. Weiß noch, wie das Südwestrundfunk-Nachmittagsprogramm kommt, dass die Insel Pellworm, da war ein Mädchen und weinte, meine Heimat wird überschwemmt werden. Dabei haben die Fachleute gesagt, selbst wenn das Polareis abtaut, gibt das höchstens einen Anstieg des Ozeans um 7 Zentimeter. Aber die Angst war da. Und die berühmteste Klimakleberin ist ja die, die gesagt hat, ich will, dass die Leute Angst haben. Die jungen Leute haben das bewusst geschürt, dass man Angst hat, dass unsere Welt untergeht. Und ich habe dann gern damals schon gepredigt, natürlich geht die Welt unter. Das sagt uns ja die Bibel. Himmel und Erde werden vergehen. Von den nächsten 50.000 Jahren zu reden und wie das dann sein wird, ist eigentlich sehr vermessen, weil wir doch spüren, dass diese Welt an ihr Ende kommt. Auch dann, wenn Steinmeier immer das gesagt hat, die Welt ist aus den Fugen geraten, das hat er natürlich nicht erfunden, das ist ein Peter Solatour-Zitat. Die Welt ist aus den Fugen, sie ist natürlich seit Adam und Eva aus den Fugen. Weil die Welt außer Kontrolle ist. Und seitdem der Teufel auf dieser Welt wütet, aus dem Himmel ausgetrieben, Offenbarung 12 steht da so, Michael hat ihn aus dem Himmel vertrieben. Und jetzt ist er auf der Erde und er weiß, er hat nur wenig Zeit. Wenn er das wisst, der Teufel wütet wahnsinnig. Und er weiß, er hat nur wenig Zeit. Denn wenn Christus wiederkommt, ist es zu Ende mit all dem Spuk, den er getrieben hat. Aber die Angst ist sehr groß. Und jetzt ist so wichtig, wie kann man Angst überwinden? Man kann Angst nicht ausknipsen. Das ist das Schöne beim Lichtschalter, da kann man auf den Knopf drücken und dann geht das Licht aus. Bei der Angst geht das nicht. Man kann die Angst unterdrücken, das ist aber auch nicht gut. Man soll über seine Ängste ruhig reden, die Therapeuten sagen das ja. Aber viel besser ist noch, wenn man die Angst überwinden kann und wenn man ihr trotzen kann. Auch den schlimmen Gefahren unserer Zeit. Und das sind wirklich Gefahren. Ein dritter Weltkrieg, der steht uns unmittelbar bevor, wenn nicht die Politiker noch Vernunft annehmen. Das ist vielleicht die akuteste Gefahr, über die man gar nicht redet. Und das ist ganz ernsthaft, weil wir noch nie so nah dran waren. Und ganz am Anfang haben ein paar Bundestagsabgeordnete gesagt, die Hauptfrage ist, wie kommen wir wieder raus aus diesem Krieg? Er wird ja immer schlimmer mit neuen Waffenlieferungen und wie das schlimm ist. Aber man darf über seine Ängste ruhig reden, man darf das sagen. Und deshalb ist ganz entscheidend, was uns Jesus sagt und was er uns bietet in dieser Welt der Angst. Und das ist ja schwer für unsere jungen Leute, wo man nicht weiß, was kommt überhaupt noch und wie wird das sein. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir in diesen Tagen, in denen wir leben, wieder die Endzeitreden von Jesus beachten. Und Jesus hat uns, drei Evangelien ist es uns überliefert, sehr klar gesagt, dass Hunger und teure Zeit bleiben, Matthäus 24, und dass Kriege bleiben bis zur Wiederkunft Jesu. Wir wissen nicht wann und wie. Und er sagt, das Schlimmste ist die Verführung, dass Menschen verführt werden von diesen Heilsaposteln und falschen Christussen, die uns da was vormachen wollen. Und dass gerade da ist das drin, Himmel und Erde werden vergehen. Und dann heißt, die Menschen werden verzagen vor Furcht und Warten der Dinge, die da kommen sollen. Dass das Herz bebt und man nicht mehr leben kann und nicht mehr stehen kann aus Angst vor den Erschütterungen, die da kommen. Und wie man das kann, dann hat Jesus gesagt, aber dass sein Reich kommt, seine Herrschaft. Und das ist so toll, dass in dieser Welt die Christusherrschaft anfängt. Schon mit Jesus gekommen, unsere Generationen vor uns haben viel mehr vom Reich Gottes geredet. Das war immer wieder, man sagt, dieser Schönblick ist ein Stück vom Reich Gottes und Gemeinden sind ein Stück vom Reich Gottes, wo man in der Gemeinschaft aufgehoben ist, wo man etwas erlebt von der Liebe und von dem Frieden, der herrscht. Und das ist ganz wunderbar, wie auch das in unserer Welt sich ausbreitet. Und in unseren Tagen ist ja immer ganz interessant, es gibt keine Nation der Welt mehr ohne eine Jesusgemeinde. In Mauretanien war es das letzte Land, wo sich eine Islam überwunden wurde, ein ganzer strenger Moslemstaat. In Bhutan war der letzte Staat in Asien, ein Staat, der jede christliche Verkündigung verboten hat, ein hinduistischer Staat, ganz streng diese Hindu-Regeln. Und überall gibt es eine Jesus-Gemeinde, das ist ganz toll. Und die großen Aufbrüche, die ich nie geahnt hätte, ich dachte immer, der eiserne Vorhang ist das Ende, bis Jesus wiederkommt, dass das heute in China so herrlich ist. Die Jesus-Gemeinde in China, trotz aller Verfolgungen bedrängt ist und dann Na, seit 1990 in Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan, ungeheuer wachsende Gemeinden und gleich Verfolgung. Es ist interessant, wo die lebendige Gemeinde, es regt sich der Widerstand und ist Verfolgung da. Aber herrlich, wie das Jesus-Evangelium sie ausbreitet. Und das Evangelium vom Reich Gottes wird gepredigt werden, allen Völkern zum Zeugnis. Das hat Jesus gerade dort in Matthäus 24 gesagt, oder ihr könnt auch Markus 13 lesen, oder Lukas 21. In Lukas 21 steht noch die wichtige Stelle, dass Jerusalem zertreten wird von den Heidenvölkern, das sind die Nichtjuden, bis Jesus seine Gemeinde wieder sammelt. Und das ist für uns auch ein wichtiger Punkt, dass Jerusalem wieder von Juden bewohnt wird. Seit dem Jahr 67 ist Jerusalem erobert ist. Und wir denken immer wieder, wir sind da schon nahe dran an der Wiederkunft Jesu. Er wird kommen, unvermutet, in diese Welt voller Angst. Da drüben bei den alten Wohnungen wohnte bis vor kurzem Siegfried Kettling, ein wunderbarer Theologe. Und er hat ein Buch geschrieben über das Sterben. Und zwar ist sein Sohn ein Motorradfahrer, tödlich verunglückt auf der Straße nach Marseille gegen einen Laster geprallt und war tot. Und er erzählt das, wie das war. Als er losgefahren ist am Abend und hatte natürlich kein Wechselgeld dabei und da kam er schon in Paris, wie er auf den Flughafen wollte, nicht durch die Schranken durch. Und dann, bis er seinen toten Sohn dort sehen durfte, im Krankenhaus. Und dieser Krankenpfleger sagt, Courage, Mut. Ja, das ist schon eine Sache im Leben, wenn man das erleben muss. Und er hat dann bei der Beerdigung, wo die vielen Kameraden da waren, Teggy hieß er, junger Mann, hat er den Helm mitgebracht, den er trug als Motorradfahrer. Und da stand drauf, wasserfest, feuerfest, kugelfest. Qualitätsarbeit, gut gepolstert, aber sagt, es war nicht todsicher. Und das Ganze ergreift, wenn Sie dieses Buch lesen, wie er uns das so sagt, Siegfried Kettling war ein ganz großer Prediger. Man braucht etwas, wo man den Tod überwinden kann. Denn da steht vor uns allen, wir wissen nicht, wann er kommt, wie viel Zeit ich habe. Und das trifft schon junge Leute. Und deshalb ist so wichtig, dass Jesus mit seinen Jüngern in den Sturm hineingeht. Dass auch Christen diesen großen Stürmen der Welt ausgesetzt sind. Mein Großvater, väterlicherseits, war Eisenwarenhändler und Haushaltswaren in Weilheim-Tick. Und der hat uns das immer so klar gemacht, wie das ist, wenn ein Geschäftsmann pleite geht, wie das eine Existenz vernichtet und die dauernde Angst, ob man es schafft. Und da war es dann besonders schwer, dass in der Gemeinschaft, der gehörte zur Hanschen Gemeinschaft, ein Bruder aus der Hanschen Gemeinschaft genau das gleiche Geschäft in Weilheim noch einmal eröffnet hat. Und mein Großvater sagt, das ist so schwierig, wenn man in dieser Welt merkt, wir stehen in Konkurrenz und wie man durchkommen kann. Jeder Handwerker weiß, wie das ist, wenn einer die Rechnung nicht bezahlt, wie das einen schon schmeißen kann im Geschäft. Und wir kennen all die Gefahren, die man hat, die Gefährdungen, die man in dieser Welt hat, die Teuerung, das Geld. Mein Vater war als Volkswirt, wo er doktoriert hatte, war ein Verfechter der Goldwährung von Bretton Woods, dieses alte Prinzip der Geldwirtschaft, man rechnet es um auf einen Golddollar. Und mein Vater hat auch nach dem Krieg noch viele Artikel der Stuttgarter Zeitung geschrieben, war dort geschätzt. Er hat bis zu seinem Lebensende 1962 verfochten. Er sagt, das wäre das Allerschlimmste, wenn die Währung dem Zufall überlassen wird. Dann werden die Armen noch ärmer und die Reichen noch reicher. Kann man nicht in unserer Welt eins festmachen, dass am Gold, heute ist das Gold, richtet sich nach den Währungen und steigt unendlich weiter. Es gibt nichts Festes in der Welt, nichts Todsicheres, woran man sich halten kann. Und deshalb ist so wichtig, wie Jesus diesen Stürmen der Welt begegnet und er seine Jünger folgt ihm mit Jesus, auch erlebst du schwere Nöte. Das sind die unerwarteten Krankheiten, die schweren Zufälle, die schlimmen Ereignisse des Lebens. Bei uns gegenüber, gleich wo wir wohnen, am Kursaal ist ein Denkmal für die Vertriebenen. Man hat das ja lange nicht verstehen können. Und ich habe auch in meinem Leben, wie ich durch Schlesien gereist bin, mit einer Gruppenreise von Hand in Hand. Und da sieht, das war ja alles mal deutsch. Und wie die Leute binnen 24 Stunden alles aufräumen mussten, nur ihr Rucksäckchen mitnehmen konnten. Und da steht das Denkmal, es erinnert mich dreimal dran, was war das? Und bei uns war das ja gar nicht leicht, wie die Fremden hier dann unterkommen wollten. In Hülben hat man gerufen, ihr seid nur gekommen, um ins Leer zu fressen. Und haben alles verloren und dann muss man es abgeben in dieser Welt. Also das sind Stürme, die drohen und das Wunderbare, dass Jesus mit uns hineingeht in den Katastrophen. Und das waren erfahrene Leute, die Fischer, die haben sich ja ausgekannt auch mit diesen Naturkatastrophen und waren viel erfahren, erprobt. Und die sind nicht leicht aus der Fassung geraten. Aber das war ein Sturm und Sie wissen, wie das auch bei uns immer ist, wenn gewisse Krankheitsnöte kommen, wenn gewisse Dinge erleben, das ist auch schrecklich, wenn die Ehe auseinanderbricht und wenn man plötzlich allein dasteht und merkt, ich schaffe das nicht mehr und kriegen das nicht mehr hin. So, dass das Boot auch zugedeckt wurde. Die letzte Existenzkrise, die wir erleiden. Und da merken wir, in uns ist keine Überlebenskraft da. Wir sind diesen Stürmen der Welt hoffnungslos ausgesetzt. Die Therapeuten, die können uns immer nur sagen, dass wir stark sind. Resilienz, du musst eben dich wehren. Aber ihr wisst, wie das ist, dass man auch ganz schnell abbaut, dass plötzlich die Schwermut einen ereilt und man dann in Tiefen abstürzt, wo man überhaupt nie gekannt hat. Und dann schreien sie aus Leibeskräften, das ist schon bei den Kindern das Letzte. Wenn sie so Angst haben, dass sie schreien und dass dann große Männer schreien. Ich habe ja noch sehr viel Kriegsberichte miterlebt und ich weiß noch, wie ein Hauptmann uns erzählt hat, der bei Guderian bei den Panzertruppen war, wie sie vorgestoßen sind und dann ein Kamerad von einem Geschoss getroffen wurde, mitten in den Leib, und er da saß und schrie, erschießt mich doch, immer wieder Wellen von Blut aus seinem Mund geschossen. Für uns junge Leute war das erschütternd. Wir haben ja noch viel Kriegsberichte gelesen als junge Leute, aber es war der Glanz des Krieges vorbei und ich denke auch, man redet viel zu wenig von denen, die dort in diesem Krieg in Europa heute ihr Bein verlieren, als lebenslang als Krüppel daherkommen, Kinder, die ihren Vater verlieren, was das furchtbar ist. Sie schreien aus Leibeskräften, die Hilflosigkeit, die da ist. Jesus aber schlief. Das ist das ganz Große, dass Jesus diese Welt kennt und immer wieder wissen, er kommt vom Vater. Und er ist der, der diese Welt geschaffen hat, der das ganze Elend der Welt kennt und über Jahrhunderte hinweg durch die Propheten angekündigt. Und es geht nicht anders. Der eine, der diese verlorene Welt ging verloren, Christus geboren, der diese Welt retten kann. Und das ist so wunderbar. Ich habe dort in La Höhe gesprochen, in Hebräer 1. Er ist der aus der unvergleichlichen Herrlichkeit von Gott kommt. Er, der die Welt geschaffen hat, der alles kennt und die Not der Sünde und des Versuchers und des Teufels, der alles durcheinander bringt, der kommt in diese Welt und der Einzige, an den du dich klammern kannst. Es ist ja ganz schlimm, dass in so vielen Kirchen heute nicht mehr über Jesus geredet wird. Es ist eine ganz große Not der liberalen Theologie. Albert Schweitzer hat ja die Geschichte der Leben-Jesu-Forschung geschrieben, hat am Ende dieser Forschung, ein dicker Wälzer, hat er geschrieben, es bleibt nichts anderes übrig. Jesus hat sich gegen das Rad der Weltgeschichte gewendet und hat sich in die Speichen der Weltgeschichte hineingegriffen und er wurde drin zermalmt. Jesus ist nicht der Sieger über die Welt, sondern er ist das Opfer. Und das ist darum, weil viele Menschen Jesus nicht kennen. Und wir sagen ja schon gestern, du musst Jesus kennen, indem du ihm persönlich begegnest über deiner Schuld. Auch gerade schön in dem Lied von Peter Strauch, er will in dein Leben einkehren. Jesus will in dir geboren sein. Paulus sagt, ich habe ihn erkannt, diesen Jesus. Und zwar über der Schuld meines Lebens vor Damaskus. Das ist ein ganz großes Geheimnis und du kannst das nicht machen, das heißt, du kannst nicht lernen. Jetzt wissen wir, durch was das kommt. Das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Darum darfst du beten, Herr, erleuchte mich. Ich brauche eine Erleuchtung, mein Verstand ist zu blind. Der Mensch kann nur die geschaffenen Dinge dieser Welt erkennen, aber die göttlichen Dinge nicht. Und jetzt ist eigentlich wichtig, dass wir den lutherischen Katechismus kennen, den dritten Artikel über den Heiligen Geist, dass ich nicht aus eigener Vernunft und Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben und zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, hat mir ein Licht aufgesteckt. Und ganz wunderbar, das musst du erleben, darum darfst du bitten, Herr, erleuchte mich. Ich bin blind für deine Wirklichkeit und dass ich Jesus erkennen kann. Ist ja wunderbar, ja, viele unter uns, die das sagen, ich habe Jesus gefunden und es war schon toll. Und dass das ein Leben lang bleibt, dieser Blick auf Jesus. Und dann kommen all die herrlichen Lieder, Jesus, meine Freude. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde, weil lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Und das ist so schade, dass das in vielen in der Christenheit heute verloren gegangen ist, dass das das Zentralereignis ist, dass wir können an Ostern, an Karfreitag, an Weihnachten, dass er, Jesus, der Weltenherr, der Weltenrichter, zu uns kommt, ganz demütig und klein, klopft an die Türe, dass ich ihn einlasse. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, lass ihn ein. Und es ist gar nichts weiter möglich, als zu sagen, Herr, ich will dir gehören. Und es ist immer interessant, wenn man dann solche Momente erlebt. Hundemann war damals ich habe es jetzt wieder, wie wir eine Predigt gehört haben, in diesen Tagen aus Bremen, an der Rembertikirche. Da war nicht mal ein Kruzifix aufgestellt, so liberal sind die in der Rembertikirche gewesen. Und Hundemann war ein enger Freund von Kurt Sontheimer, ein großer Geistesmann unserer Zeit, und ging in die Evangelisation von Billy Graham und ihm fiel plötzlich wie Schuppen von Augen, zwei Doktorgrade. Und er brauchte diesen einen Blick und er war ja da ein so feuriger Kämpfer für das Evangelium von Jesus, ein Evangelist. Und das ist wunderbar, dass nur diese eine Sache nötig ist, die nur der Heilige Geist wirkt, weil wir nur in diese irdische Welt gebunden sind mit unserem ganzen Denken und der Heilige Geist Gottes dringt durch. Das wichtigste Ereignis, das auch Jesus in Johannes 14, Johannes 16 beschreibt, nicht irgendwelche extremen Erscheinungen, sondern der Heilige Geist, wenn der kommen wird, Jesus ist nicht mehr körperlich da, weil Jesus in der Körperlichkeit auch gebunden war, in Raum und Zeit. Er war ja nur da in Galiläa oder in Jerusalem. Und wenn der Geist kommt, er kann an der ganzen Welt wirken. Er wird die Augen auftun über die Sünde und über das Gericht. Dass Menschen überhaupt verstehen, dass sie vor Gott gar keine Chance haben. Und dann, er wird mich verklären, heißt dann in Johannes 16. Er wird die Worte von Jesus uns so machen, dass sie uns in der Seele brennen und wir glauben können. Und dieses Grundgeheimnis brauchen wir. Und das dürfen wir auch bezeugen. Und dass Jesus das will, er steht da, er klopft an. Das braucht bloß unser Ja. Gib deine Hemmnisse auf, auch deine Zweifel. Sag, Herr, ich vertraue dir. Und das war auch schön, wie viele gesagt haben, wenn es dich gibt, Herr, dann zeige dich mir. Und sie haben auf einmal gesagt, es ist uns alles plötzlich klar gewesen. Wir haben keine Fragen mehr an die Schöpfungsgeschichte. Es war uns alles klar und war ein Licht aufgegangen. Und das ist herrlich, dass ich Jesus erkennen kann in den großen Katastrophen meines Lebens. Und dass Jesus schläft, ihn regt das gar nicht auf, was an einzelnen Erschütterungen da ist. Aber er lässt sich wecken. Und das Wunderbare ist, dass du auch in den Stürmen deines Lebens diesen Heiland Jesus sehen darfst und erkennen kannst. Und das ist so wunderbar. Ich bin immer ich darf sagen, ich habe das nie abgelegt, sowohl bei Besuchen die Angst wie begegne ich jetzt den Leuten und mache ich das alles richtig und ärgern die sich bloß. Nein, es war herrlich, wie Jesus das immer erfüllt hat und die Menschen offen waren, dass nie sie mich abgewiesen haben. Ich wollte ja möglichst rasch vom Evangelium reden, von Jesus reden und mit den Leuten beten. Es wurde mir nie verwehrt. Es hat nur einmal bei einer Kirchenmusikerin, wo der Vater gestorben war, die sagte, man kann nur in der Kirche beten. Aber dass die meisten Leute aus der Kirche ausgetreten waren, Tränen in den Augen hatten, wenn man mit ihnen betete. weil sie ein Heimweh haben in diesen Stürmen ihres Lebens. Und das war so erschütternd, wenn Hausbesuchen, gerade bei uns schon Hochhaus-Dannecker Straße 4, die Leute kannten sich ja nicht mal, wer daneben wohnt. In der Stadt weiß ich, ich weiß auch nicht, wie die Leute im Nachbarhaus heißen. Jetzt wohnen wir 16 Jahre da. So lebt man da isoliert. Und dann erzählten sie, wie die Ehe auseinanderging, wie es geschäftlich ging. Und heute die Enkel, die gucken immer nach der alten Mutter. Und wie sie dann allein sind. Und dann kommt das Heimweh nach Jesus. Und dass dann eine Geborgenheit entsteht, und das ist das ganz Grandiose. Wie dann Leute einen Frieden haben, der höher ist als alle Vernunft. Mein Bruder Rolf war ja Leiter im Jugendwerk und da war ein Lawinenunglück und er musste in Untertürkheim einer Familie mitteilen, dass die Tochter tödlich verunglückt ist. Und er hat angerufen, dass er kommt, hat noch nicht gesagt, warum. Und die saßen um den Tisch und sagten, wir wissen, was passiert ist. Ahnen Sie. Und dann haben sie miteinander gebetet und das Wort Gottes gelesen. Herrlich. Und das ist so wichtig. Es war so schlimm in Corona, dass man nicht die Sterbenden besuchen durfte. Das dürfen sie nie zulassen. Weil die Ärzte auch bei den schlimmsten Infektionskrankheiten, natürlich gibt es Schutzmäntel. Die habe ich ja oft genug, obwohl auch das ganze Gesicht bedeckt ist bei Infektionen, schlimmsten Infektionen. Aber man darf nie ohne die Nähe eines Menschen, der einem das Jesuswort zuruft. Und das ist stärker, weil das Wort Gottes mit dem Heiligen Geist gefüllt ist. Das meint ja das, was da steht im 2. Timotheus, wird das inspiriert vom Heiligen Geist und vor allem auch da, wo es gesprochen wird. Und das ist so, Jochen Klepper sagte ja, wo das so schlimm war, er wäre ja mit seiner Frau ins KZ gegangen, aber das hat ihm Eichmann gesagt, du kannst nicht mit, deine Frau kommt allein ins KZ. Und es war unmöglich, sich von dieser Frau zu trennen. Die war älter, er war so ein Typ, der diese ältere Frau brauchte. Und er sagte, ich bin durch die Berliner Kirchen gegangen, dass die Pfarrer nicht merken, wie leer ihre Worte sind. Sie sollten Bibelworte bloß noch sagen. Wer dort in der Nähe dieser Erschütterungen ist, der weiß, ich brauche das Gotteswort, das Bibelwort. Und wie herrlich, wenn man es auswendig kann, gerade wenn sie in die Röhre reingeschoben werden oder wenn sie da liegen und sie können nicht mehr lesen oder die Augen werden schwach und sie können sich immer wieder in Erinnerung rufen. Denn das ist wahr, Jesus kann vor allem das, was er sagt, ich will bei euch sein, ich bin alle Tage bei euch. Und in seinem Wort ist das so herrlich, dass sich dann die Wogen glätten, dass er befehlen kann, auch über die ganzen Mächte dieser Welt, diese Unglücksmächte. Philipp Spitta hat so ein schönes Lied gedichtet über den Glauben, wo es dann heißt, in dem rasenden Getümmel schenk uns Glaubensheiterkeit. Das geht um die Steinigung des Stephanus, das er da beschreibt. Und wenn die Welt tobt, dass ich diesen Frieden habe. Und wenn ihr einmal die Geschichte der Christenheit lest und auch in den Biografien, ist das einfach herrlich. Die Hugenotten haben auf dem Scheiterhaufen gesungen, die Psalmen, die Calvinisten singen ja nur die Psalmen, so wie in Holland oder am Niederrhein, Matthias Jorissen, bis man ihnen die Zunge rausgeschnitten hat, bevor man den Feuerstoß angezündet hat. Und dass sie diesen Frieden hatten, Leute, die eigentlich ganz schwach waren. Und die Corrie ten Boom hat gesagt, wie sie ihren Vater einmal fragte, oder Großvater, ob sie dann auch durchhalten könnte, Martyrium. Und dann hat der Großvater gesagt, wenn du eine Reise machst, gehst du in den Fahrkartenschalter, erst bevor du die Reise antrittst. So wird es sein, wenn du gefordert bist, der Herr wird dir das Ticket geben. Und das ist herrlich, dass man das wissen darf. Und so viele, gerade die Corrie, das erlebt hat im KZ, auch als ihre Schwester Betsy starb, dass der Herr die Kraft gibt zum Überwinden. Wir sitzen ja immer an diesen Sterbebetten und sind selber sehr erschüttert. Und ich weiß noch, wie wir bei einer lieben, gläubigen Christin, einer Schwester des Schnabel, da wo ihr wohnt, ihr Lieben, bei euch, Johannes, am Ort, eine vom Paul Schnabel, eine Schwester. Und da saß eine gläubige Christin aus der Bibelstunde. Und es war so furchtbar, die hat gerufen und geschrien und gestöhnt und wir meinten, es geht zu Ende, aber es ging noch nicht zu Ende. Am nächsten Morgen fragten wir sie dann, was war denn los? Sagt, ich weiß von nichts. Was die Sterbenden wirklich empfinden, das weißt du gar nicht. Lass dich nicht erschüttern von dem Stöhnen der Kranken und Schmerzen. Wir wissen, dass Jesus stärker ist und uns einen Frieden gibt, der höher ist als alle Vernunft. Und dass er auch die Mächte dieser Welt stillen kann. Das ist ganz wichtig in den Erschütterungen unseres Lebens. Jesus kann Und er hat das in unserem Leben so oft getan, man müsste eigentlich ein Tagebuch führen. Auch bei uns, als unsere dritte Tochter gegen eine, dort, die hat im Katzenstift, im Katharinengymnasium am Hauptbahnhof, war, ging sie in die Schule. Eine Autofahrerin hat dort beim amerikanischen Konsulat die Autotür aufgemacht, die ist voll dagegen, dreifacher, oh, da oben Schädelbasisbruch. Und was das damals bedeutete, und Jesus hat das Wunder geschenkt. Die Ärzte haben uns pflichtgemäß informiert, was alles sein kann und bleibt an großen Hirnschäden, und nichts ist geblieben. Und das haben wir oft erlebt. Der Herr hat uns aber auch viel Schweres ertragen lassen. Und das wissen all die, die den liebsten Menschen verloren haben. Aber der Herr hat Trost gegeben. Und das ist ja Johann Tobias Beck, der große Theologe, der dann zuerst in Basel war und dann in Tübingen war. Der hat Frau und Kind verloren. Und er hat einem Freund, der später auch seine Frau verloren hat, der Trost, den Jesus mir gegeben hat, war so groß, wenn ich tauschen müsste und könnte, und ich könnte meine Lieben wiederbekommen, ich wüsste nicht, was ich wählen sollte. So groß war der Trost, den Jesus einer Trauer gegeben hat. Er hat gesagt, ihr dürft bloß nicht einzelne Sprüche nehmen, nämlich die ganze Schrift in ihrer großen Wahrheit nehmen, euch trösten lassen. Deshalb ist es wichtig, in den Stürmen unserer Welt und unseres Lebens, sie wecken Jesus auf, du darfst rufen, du darfst schreien, das ist herrlich. Und wir beten dann miteinander, das ist auch herrlich. Auch damals bei dem Verkehrsunfall meiner Tochter, wie dann viele kamen und gebetet haben. Das stärkt. Und das brauchen wir, versteckt euch nicht in den Nöten. Durft da anlaufen, ich bin in großer Not, bet für mich. Und das ist herrlich, dass wir das wissen. Aber Jesus sagt zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Das ist herrlich, dass Jesus uns mutig macht. Es gibt ja dieses schöne Wort in Johannes 16, Vers 33. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wie wir in Sulden dort waren, Pfarrleute, und wollten die Kirche streichen, habe ich gedacht, das ist immer so. Man hängt ja manchmal bei der Predigt ab, und es ist schön, wenn man dann an einem Bibelwort hängen bleibt. Und wir haben so ein Ausschreiben gemacht, jeder durfte drei Bibelstellen auswählen, es waren ein paar Vorschläge schon da, und ankreuzen. Und mit 66% haben die Leute gewählt, in der Welt habt ihr Angst. Das dann über der Kanzel stand, ich glaube, jetzt ist entfernt nach der Kirchenrenovation. Aber das ist das Wort, das in dieser Welt das aktuellste Bibelwort ist. Ich habe Angst, und die Angst ist gleichzeitig ein Würgegriff, wo man nicht mehr atmen kann. Die schnürt einem die Kehle zu, die Angst. Das ist schon in diesem Wort Angst eigentlich drin. Aber das Wort seid getrost, kann man natürlich vom Griechen her noch anders übersetzen. Seid unerschrocken, habt keine Angst, sei mutig. Und das ist das Tolle, dass Jesus uns Mut macht in dieser Welt, der Schrecken, mutig zu sein. Und das war so schön, ich habe bei diesem Buch Jenseits der endlosen Meere die Missionsgeschichte aufgeschrieben, der letzten 300 Jahre. Ist enorm. Kein Missionar wurde willkommen geheißen, noch nie. Die Heiden sind viel zu stolz in ihren Religionen und Zauberei und was sie haben. Auch Hinduismus, und die wollen China erst recht. Der erste Missionar nach China, der konnte noch gar nicht China betreten, der konnte nur auf das Botschaftsgelände gehen. Es war gar nicht erlaubt, dass er ins Land gehen kann. Aber schon auf dem Schiff hat ein Kaufmann gesagt zu ihm, glauben Sie, dass Sie auf die Chinesen mit ihrer Religion Eindruck machten? Hat er gesagt, nö, glaube ich nicht, aber Gott wird es tun. Und das ist so wichtig, wenn du einen Dienst machst für den Herrn, unsere jungen Leute die Jugendgruppe leiten, sagen wir mit 16, 17 Jahren, bloß die Frage, ob du ein Vertrauen in den Herrn Jesus hast, nicht auf deine Gaben. Nein, Jesus macht immer Unbegabte begabt. Und da die Begabungen, die scheitern alle. Und auch unsere Unerschrockenheit scheitert in den ganzen Schrecken dieser Welt. Aber einer auf Jesus vertraut, kann er große Dinge wagen. Schön, dass wir gerade das Lied gesungen haben von Gustav Gnag. Keiner wird zu Schanden, welche Gottes hat. Da war einer damals in Neukirchen, Flünn, bei dieser Kinderheimat. Und er war auch im Sterben, der die ganze Arbeit begründet hat. Er hat gesagt, ich weiß nicht, wie das alles weitergeht. Und hat er einen Freund ihm gesagt, dann streichen wir das K. Welches K? Einer wird dann zu Schanden. Das bist du der Erste, der zu Schanden wird. Gott wird das weiter tun. Keiner wird zu Schanden. Das ist eine biblische Verheißung. Und du darfst das wissen, der auf den Herrn hat, Wie das er macht, das ist seine Sache. Aber es wird immer so, dass wir nur staunen können, wie er uns hindurchführt. Ich würde immer gerne statt dem Kleinglauben Kurzglauben sagen. Warum? Weil Jesus selber gesagt hat, wenn er Glauben hat wie ein Senfkorn, der kann ganz, ganz klein sein. Und doch ist er so gewaltig, dass er die Welt aushebelt. Wer ein noch so kleines Vertrauen hat, wir merken das bei unseren Schülern, was die oft schon erleben mit Jesus in ihren Tagen. Da genügt der kleinste Funke von Glauben, um ganz große Wunder zu erleben. Aber das Schlimme ist, dass das so kurz bloß geht und wenn die nächste Bedrohung kommt, dann bricht das wieder ab. Der Kurzglaube, der nicht durchhält für die Stürme des Lebens, warum seid ihr so furchtsam? Jesus, Leute haben keine Angst mehr. Und das ist so schön, dass wir dann die Lieder singen können. Trotz dem alten Drachen, trotz dem Todesrachen und der Furcht dazu, wie das der Bach dann herrlich vertont hat in der Motette und dann die Worte von Römer 8 dazu setzt. Wir leben immer nach dem Fleisch und nach dem Heiligen Geist. Wer geistlich ist, der fürchtet sich nicht mehr. Der geht durch diese Welt und weiß auch das, was Jesus uns angekündigt hat, dass durch diese Welt noch durch viele große Verführungen hindurch muss. Und durch viele Verdrehungen, das ist ganz besonders schwer, wie in der Christenheit das Evangelium auf den Kopf gestellt wird. Bleib beim Bibelwort. Matthias Claudius hat immer gesagt, ich lese so gern das Schwarze in der Bibel und nicht das Weiße. Dass da was geschrieben steht, das ist für mich der Trost und daran will ich mich halten. Und ich habe einen großen Glauben und tatsächlich, Jesus ist der Herr über alles. Und wir können das ihm überlassen, wie er das tut. Wir wissen, er hat Macht, auch schwerste Krankheiten zu besiegen. Natürlich haben wir das erlebt, auch plötzliche Heilungen von Krebs. Und doch können wir kein Gesetz draus machen, weil wir wissen, dass gläubige Christen auch ganz kurz am Turbokrebs gestorben sind. Aber wissen, Herr, deine Gedanken sind Gedanken des Friedens und der Liebe. Und ich kann Ja sagen zu deinen Plänen. Ganz wunderbar, wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Ich hänge an Jesus mit meinem Glauben und meinem Vertrauen. Und du machst es recht mit meinem Leben und du führst mich richtig. Und wir freuen uns, dass wir ihm gehören dürfen. Herrlich, es hat ja noch einmal, dass sich ereignet, Matthäus später, wo das kommt, wo Jesus bei Nacht zu seinen Jüngern kommt und sie ihn nicht erkennen. Und sie meinen, das sei ein Gespenst. Und dann, wo der Petrus sagt, Herr, wenn du das sagst, kann ich sogar auf das Wasser treten. Herrlich, wie uns Jesus das zeigt, wie wir mit ihm durch die Schrecken dieser Welt gehen können. Aber wir sind dankende und lobende Leute. Jetzt hat vorhin der liebe Bruder Strauß das so schön gesagt mit dem Singen. Das war ja so schön nach dem Krieg. Da haben wir immer, wir haben gesagt, das ist Gottesgebrüll. Das war so schön. Beim Singen ist ja auch ein Stück, man singt sich was von der Seele. Ich liebe das so beim Autofahren, da störe ich niemand, wenn man da brüllt und die Lieder singt, die herrlichen Lieder, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht und was man alles singen kann, auch in den Sorgen und in den Bedrängnissen. In Offenbarung 7 steht drin, dass die Schar aus allen Nationen, Völkern und Sprachen vor dem Thron Gottes schreien mit lauter Stimme, dass der Sieg bei Jesus liegt. Und auch dort in der Ewigkeit, und da hat der gute Dr. Nefsvogel ja einen Prozess geführt und hat gesiegt. Er hat gesagt, das Verbieten bei Corona kann man gar nicht, das Singen, weil das Singen gehört zum Gottesdienst. Und nach Artikel 4 im Grundgesetz darf man das gar nicht verbieten, was zum Gottesdienst unausweichlich gehört. Er hat Recht bekommen vom Gericht, das ist ganz toll. Jetzt durfte er nicht in sein neu gebautes Gebäude hinein, weil er wieder kämpft. Da geht es um das Veranstaltungsgesetz, das jeder, der von Ihnen Veranstaltungen macht, kennt das schwierige Gesetz. Schon beim kleinsten Gemeindehaus müssen ab 99 Stühlen, müssen die alle verbunden sein. Mit Sicherheit. Nach dem Versammlungsstättengesetz, da geht man davon aus, dass eine Veranstaltung auch mit politischen Kämpfen und alles sein kann oder bei Sportsachen, wo alles durcheinander, wo die Stühle geschmissen werden. Aber da hat der Staat sich etwas ausbedungen, was er beim Kirchentag macht, auch in den Messehallen. Die haben ja sogar Papphocker erlaubt. Aber da macht der zuständige Bürgermeister, erklärt für einen Tag die Messehallen zur Kirche. Und dann gilt das Versammlungsstättengesetz nicht mehr. Das Versammlungsstättengesetz hat der Staat sich ausgenommen, ich muss Ihnen die Heiterkeiten doch noch geben, weil er in viel zu vielen Kirchen das Mithaftung hat. Er muss ja die Baulast mittragen, auch bei uns in Württemberg, der großen Kirchen, und muss sich daran beteiligen. Und die stimmen alle nicht. Da müssen ja die Eingänge müssen viel breiter sein. Und da gibt's nicht. Und jetzt beim Netzvogel haben die Behörden gesagt, das wird keine Kirche. Du musst dann, wenn es voll wird, die Leute abweisen. Und Netzvogel sagt, nein, es ist ein Gottesdienstraum. Nach Artikel 4 sind wir frei vom Versammlungsstättengesetz. Aber das läuft jetzt noch vom Verwaltungsgericht. Ich glaube nicht, dass er siegen wird, denn die Justiz ist heute auch sehr abhängig von den Zeitmeinungen. Aber es ist ganz interessant, dass mir wichtig ist, das Singen ist eine ganz befreiende Glaubensäußerung. Also wunderbare, wie die Israeliten gesungen haben, wie sie durch Schilfmeer durchgewahrt. Und das soll immer in der Gemeinde auch hörbar sein. Die große Freude an den Wundern Gottes, die man erleben darf. Und wir haben einen lebendigen Gott und Christus ist da und wir erleben, wie sein Wort er erfüllt. Und er kann, ich darf immer sagen, wie du willst, ist richtig, du führst uns richtig, wir vertrauen dir, aber es wird gut werden. Und das dürfen sie einüben, auch in den Nöten und Belastungen ihres Lebens. Und dass sie fröhlich singen und dann auch, wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod, was auch ist. Es war so schön, ich habe es Ihnen auch damals erzählt, wie unser Willi Ehret als Entwicklungshelfer des Bundes, war ja ganz hoch beim Präsidenten in Malawi und Sambia und dann in Afghanistan wurde er ermordet. Und wie die Frau, die Missionarin war in Malawi noch dort zurückgeblieben, ist gesagt bei der Beerdigung, wir machen eine große Feier für Jesus. Das ist schwer, wo noch die Enkelkinder gerade geboren sind und alles, war gar nicht alt und große Erschütterung am Ort war. Aber das wollen wir aus allen Lebenslagen machen, weil wir wissen, Jesus ist größer als diese vergehende Welt. Ja, die vergeht. Und das dürfen wir auch den Klimaklebern sagen, ihr könnt die Welt nicht erhalten. Wir können das nicht machen, aber Jesus ist der, der uns durch diese wilde Welt führt und uns den Frieden gibt und ganz wichtig ist, er hat uns versöhnt mit Gott. Es gibt nichts mehr, was der Teufel uns anklagen kann. Wir sind gerecht durch den Glauben und Jesus lebt, er ist da in dieser wirren Welt. Wir dürfen seine Kraft und seine Hilfe erfahren. Jetzt wäre es wieder schön, wenn wir eine Gebetsgemeinschaft machen könnten und ich schließe dann ab. Herr, wir bitten auch für zweifelnde Leute. Und wenn wir ihnen dich bezeugen, dann lass deinen Geist wirken. Ach, hilf doch, dass Menschen ihre Zweifel nicht festhalten, sondern deinem Wort Vertrauen in die Türe für dich öffnen. Und auch für uns in den Bedrängnissen unseres Lebens, gib mir einen starken Glauben, der dein Wort mit Freuden fasst. So kann uns der Tod nicht rauben, was du uns geschenkt hast. Auch die Hölle nimm mir nicht, was mein Heiland mir verspricht. Wir wollen dir auch danken, auch jetzt für die Verbindung von Lev mit der DIPM, mit den Indianerarbeiten. Auch welch ein Wunder hast du dort vollbracht, dass Menschen dort zum Glauben kommen an all den verschiedenen Orten. Herr, wir wollen dich bitten, dass du auch weiterhin diese Arbeit segnest. Danken dir auch für die Freizeiten, bitten dich ganz besonders für unsere jungen Leute, dass sie sich auch anstecken lassen von deinem Wort und fröhliche, unerschrockene Zeugen werden, auch in allem Widerspruch, der ihnen widerfährt, schon unter Kameraden, sondern dass sie Zeugen deiner Herrlichkeit sind. Amen.